Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Wir führen das Gespräch heute als Zoom-Gespräch. Das hatten wir ja schon öfters, vor einem Jahr war das. Aber heute ist es, weil meine Gesprächspartnerin relativ weit weg ist und so schnell oder so oft auch gar nicht hier auftaucht, so dass wir das da präsentisch machen könnten. Aber ich doch sehr gerne dieses Gespräch mit ihr führen wollte. Der Weltbiodiversitätsrat hat 2019 einen Bericht herausgegeben mit folgenden Schlagzeilen: Der beispiellose und gefährliche Niedergang der Natur. Das Artensterben beschleunigt sich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Arten, die du aus der Kindheit kennst, kaum noch anzutreffen sind? Als ich hier dieses Podcast vorbereitet habe, hab ich darüber nachgedacht und gedacht, es ist die Sumpfdotterblume, die früher oft, also oder ich kann mich erinnern, die öfters gesehen zu haben, diese riesigen, so tiefgelben Blüten da bei Spaziergängen. Und heute, also ich habe sie vor einer Woche oder so an einem Spaziergang da ums Dorf rum plötzlich wieder gesehen und denke, na, die hast du jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, und habe dann auch nachgeguckt und sie gehört heute zu den gefährdeten Arten. Und es ist natürlich schön, wenn man sie hier und da mal sieht. Etwas, was früher so selbstverständlich war und heute, ohne dass man es merkt eigentlich, man muss sich da bewusst irgendwie das sich überlegen, dass man überhaupt merkt, dass man die schon ewig nicht mehr gesehen hat. Der Bericht dieses Weltbiodiversitätsrates besagt, dass heute 1 Million Arten, das sind Pflanzen und Tiere, vom Aussterben bedroht sind, und zwar innerhalb weniger Jahrzehnte. Und dass es so ein massives Artensterben, dass sowas völlig beispiellos ist in der bisher bekannten Geschichte des Planeten. Das muss man sich vorstellen. 1 Million Arten, die gefährdet sind. Und wenn mal eine Art ausgestorben ist, dann war es das. Die kommen dann nicht mehr wieder oder nur unter sehr seltsamen Bedingungen, dass man die dann irgendwie wieder, was weiß ich, genetisch, habe ja keine Ahnung, irgendwie wieder zum Leben hervorbringen kann. Und was der Bericht ebenso deutlich macht, ist, dass der Verlust von Biodiversität nicht nur ein Umweltproblem ist, sondern mit dem Verlust dieser Biodiversität wird auch unser eigenes Leben beeinträchtigt. Es gibt ökonomische Probleme, und ökonomische Probleme gefährden letztlich auch den sozialen Frieden. Und ja, Frieden ist etwas, was uns in der letzten Zeit auch wichtig geworden ist. Und ganz abgesehen von den moralischen Komponenten, wenn man bedenkt, dass dieses starke Artensterben ja sehr stark auch von uns Menschen abhängt. Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute spreche ich mit Dr. Iris Menn. Sie ist hier im hessischen Hinterland in Wallau aufgewachsen, und deshalb kenne ich sie, weil sie immer mal wieder hierher kommt, um ihre Familie zu besuchen. Und sie ist seit 2018 Geschäftsleiterin von Greenpeace Schweiz. Das ist natürlich ja auch eine Steilvorlage für mich, sage ich jetzt mal. Und schön, dass ich Sie jetzt da so in Zürich in Ihrem Büro sehen kann. Frau Menn, eine erste Frage: Welche Art aus Ihrer Kindheit vermissen Sie denn heute, weil sie kaum noch vorkommt?
Ich vermisse das mehr, glaube ich, an Geräusch, und zwar das Geräusch der Zikaden, der Heuschrecken, der Grillen. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass es wie seltener da ist. Und ich finde es überhaupt sehr spannende Tiere, weil sie so sich immer verstecken. Also man sie ja nicht so richtig sieht, man hört sie, und dann, wenn man einen Schritt in die Wiese reingeht, sind sie plötzlich weg. Und das sind einige Arten, die dort weniger geworden sind, und vor allen Dingen eben auch die gesamte Masse, also die Anzahl der Tiere, die es überhaupt noch gibt. Und das hängt da eben vor allen Dingen natürlich auch mit dem Einsatz der Pestizide zusammen, die wir in unseren Ackerflächen und bei unserer Landwirtschaft einsetzen.
Genau. Das ist ja auch diese, also dass man an den Autoscheiben gar nicht mehr so viele, so schlimm das ist, gell, aber gar nicht mehr so viele Insekten dann dran hat. Das fiel einem auch vor ein paar Jahren erst auf, gell. Das war so ganz allmählich ist das weggegangen. Das ist schon erschreckend auch.
Ja.
Ja. Würden Sie sich kurz vorstellen, Frau Menn? Einfach irgendwie, wie kommen Sie überhaupt dazu, in die Schweiz zu gehen?
Ja. Ja, ich bin, wie Sie gesagt haben, aus dem hessischen Hinterland, aus Wallau. Bin dort groß geworden und habe dann angefangen, Biologie zu studieren und mich dort auf die Meeresbiologie spezialisiert und habe viele Jahre auf der Nordseeinsel Sylt gelebt. Dort habe ich meine Diplomarbeit gemacht, meine Doktorarbeit, eine Postdoc-Zeit, habe dort geforscht als Meeresbiologin und bin dann zu Greenpeace Deutschland gegangen und habe dort viele Jahre, 12 Jahre lang im Meeresschutz, im Waldschutz gearbeitet, also im Schutz der biologischen Vielfalt, war viel auf den Greenpeace-Schiffen unterwegs in den Weltmeeren, oft mehrere Monate im Jahr. Und bin dann einige Jahre in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen, weil ich doch immer mich sehr interessiert hat, die Zusammenspiel von, in der Nachhaltigkeit sprechen wir ja einerseits von der ökologischen, aber eben auch von der sozialen Säule. Und die soziale Säule wollte ich etwas näher kennenlernen. Und dann habe ich einige Jahre für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden gearbeitet und dann bin ich 2018 wieder zurück zu Greenpeace, auch weil ich gemerkt habe, dass mein Herz einfach auch ein Greenpeace-Herz ist.
Ja, gut, sind Sie eine Klimaaktivistin, Frau Menn?
Ich bin eine Aktivistin, die sich einsetzt für den Schutz der Lebensgrundlagen, für den Schutz der biologischen Vielfalt, für den Schutz des Klimas und das ja gehört für mich beides zusammen. Es sind die Lebensgrundlagen, die ich gerne schützen möchte oder beziehungsweise meinen Beitrag dazu leisten möchte.
Genau, weil an sich Greenpeace ist ja, oder zumindest früher, ne, so in den frühen Jahren waren das ja schon so richtige, ja, haben schon so Aufsehen erregt, sage ich mal, ne, mit ihren Aktionen und war ja in gewissen Teilen der Bevölkerung gar nicht gern gesehen. Also es wurde dann auch etwas diffamiert. Und ja, und wenn man heute zurückschaut, denkt man, ja, zum Glück sind da viele, waren da viele schon so früh unterwegs, gell?
Mhm. Das ist schon. Ja, also Greenpeace hat, wir hatten letztes Jahr 50. Geburtstag von Greenpeace, gibt es jetzt seit 50 Jahren, 1971 gegründet. Und Greenpeace hat ja viele Facetten, also für die Öffentlichkeit ist natürlich sehr stark die Schlauchboote, das Klettern an einem Turm oder die gelben Banner präsent, die Proteste. Aber Greenpeace hat eben auch eine Facette, dass wir viele Skandale aufgedeckt haben, dass wir dort sind am Ort des Verbrechens und Zeugnis ablegen. Da kommt auch die Geschichte von Greenpeace her, zu sagen, wir legen Zeugnis ab dort, wo das Umweltverbrechen passiert. Wir stellen uns dem in den Weg und wir erheben unsere Stimme, um eine Veränderung zu erzeugen, eine politische und gesellschaftliche Veränderung. Und genau das ist eben auch für mich der Teil des Aktivistenseins. Und dazu gehört auch ziviler Ungehorsam, um eben entsprechend auch aufmerksam zu machen, dass wir die gesellschaftlichen Debatten haben, die wir brauchen.
Mhm. Genau, ich fand auch immer der Name schön, Greenpeace, gell? Also das Frieden, ja, hat eben nicht nur etwas mit uns Menschen zu tun, das ist abgesehen davon auch eine gut biblische, ein gut biblisches Bild, dieser Frieden, der auch in der gesamten Schöpfung ist, ne? Also dass die Schöpfung im Frieden miteinander lebt, ne? Also die tollen Bilder im Buch des Propheten Jesaja, gell, wo der Löwe und das Schaf und so weiter beieinander sind und die Schlange und das Kind nebeneinander liegen und so weiter. Also so ein umfassender Frieden, wo die ganze Schöpfung dazu gehört. Das ist schon auch Ja, das spiegelt sich ja wieder auch in im Namen Greenpeace, genau. Ja. Es ist ja natürlich schon auch ein bisschen seltsam. Ich meine, im hessischen Hinterland da ist weit und breit kein Ozean und in der Schweiz auch nicht. Und gut, Sie haben mir erzählt, Sie waren eine Weile auf Sylt, aber vermissen Sie nicht den Ozean? Ich meine, Meeresbiologin oder ist Fisch, ob das jetzt im Ozean ist oder im Fluss oder wie, spielt das keine Rolle?
Nein, es ist schon, spielt natürlich schon eine Rolle. Und klar, wir sind als Familie immer ans Meer in die Ferien gefahren. Da kommt sicherlich auch meine Leidenschaft für die Meere her. Und sie müssen rau und wild und kalt sein. Weil wir oft eben in Dänemark in den Ferien waren, an der Westküste. Die Ostsee ist mir schon ein bisschen zu zahm. Und auch sagen wir mal die schönen tropischen Gewässer, die ich doch auch kenne, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Also es muss ein bisschen wilder sein, sich dort in die Fluten zu stürzen. Und ich habe natürlich einfach durch meine Zeit, erstens in der Kindheit, aber auch dann die vielen Jahre auf der Nordseeinsel. Und ich habe 12 Jahre lang jedes Jahr mehrere Wochen, Monate auf dem Schiff bei Greenpeace verbracht und diese Meere sind in meinem Herzen drin und die gehen da auch nicht mehr raus. Und ich habe jetzt eine andere Rolle und die habe ich mir auch bewusst so ausgesucht. Und das Meer ist einfach da. Also da habe ich gar keine Sorge und ich sehe schon auch zu, dass ich mindestens ein- oder zweimal im Jahr den Meeresduft wieder schnuppern kann. Also das brauche ich dann doch schon auch.
Ja, das Meer hat schon etwas süchtig Machendes, gell? Wenn man mal da angefixt ist, dann kommt man davon nicht los. Manchen Menschen geht es ja mit den Bergen so, gell? Oder auch abgesehen, hier im Hinterland sind es die Wälder. Ne? Also es gibt so viele, die sagen, ohne unsere tollen Wälder hier kann ich nicht überleben. Gell? Das sind schon, und das sind ja lauter Gegenden, sage ich mal. Ne? Da ist dann auch die Botanik dabei und die Fauna und alles gehört dann dazu, gell? Dass wir genießen, ohne eigentlich darüber nachzudenken oft. Ne?
Ja, und es ist auch was, was wir ein bisschen verloren haben, den Bezug zur Natur. Vielleicht ist der sicherlich im Hinterland noch stärker gegeben, weil man dort auch viel näher noch dran ist. Und aber gerade in den großen Städten und in der Art und Weise, wie wir leben, haben wir doch immer mehr auch den Bezug verloren. Und wir sind eben Teil der Natur. Wir sind unwiederbringlich mit der Natur verbunden. Unser Leben ist mit der Natur verbunden. Wir werden nicht überleben können, wenn die Insekten es nicht schaffen, weil wir von den Insekten abhängig sind. Und ich glaube, diese Klarheit zu sagen, Natur, wir können nicht ohne die Natur kann ohne uns sehr wohl.
Ja, das stimmt. Ja, es macht einen etwas demütig dann auch, gell, wo man dann sieht, ja, gut, ja, so abhängig sind die nicht von uns, ne? Wie wir von ihnen, das stimmt, ja. Was würden Sie denn sagen, was war denn so Ihre Motivation, sich für Umweltschutz, Artenvielfalt und so weiter, Nachhaltigkeit einzusetzen? Ja, auch ich sage jetzt mal, beruflich und überhaupt, ne, mit Haut und Haaren sich da einzusetzen für.
Ja, ich glaube, meine Motivation rührt natürlich auch aus meiner oder sehr stark aus meiner Sozialisierung, so wie ich aufgewachsen bin. Wir haben in der Familie, ich bin sehr stark geprägt davon, das zu schätzen, was wir haben, die Umwelt, die Natur zu schützen, wahrzunehmen und ob das die kleine Ameise ist oder der große Elefant. Also die kleine Gänseblume oder die wunderschöne Rose, also die Gesamtheit zu sehen und auch die Gesamtheit zwischen der Natur, die uns umgibt, die wunderschön ist, die man auch mit diesem Blick ansehen sollte und unseren wir als Menschen praktisch darin und wir auch als Menschen in einer Gesellschaft, die füreinander einstehen sollte. Und da diese Prägung habe ich mitgenommen. Ich hatte einen wunderbaren Biologielehrer, der dann uns mir noch viel mehr den Blick geöffnet hat, wie man auch das schützen kann, was man liebt. Und so bin ich eigentlich zu, glaube ich, dem Biologiestudium und dann auch immer wieder mit dem, ich habe das Biologiestudium auch gestartet mit der Idee, dass ich mich für den Umweltschutz einsetzen will und dieser Erhalt der Lebensgrundlagen für uns und aber auch für die zukünftigen Generationen, das ist etwas, was mich antreibt.
Das ist ja jetzt Ihr Beruf und es ist auch Ihre Freizeit, wenn ich das jetzt richtig höre. Sehen Sie, gibt es da eine Grenze zwischen Beruf und, also Beruf, das, was bezahlt wird und das, wo Sie einfach so sich engagieren, oder geht das ineinander über?
Na, ich würde sagen, ich habe das Glück, oder dass ich in meinem Beruf meine Werte leben kann. Und zwar in vollem Umfang. Und insofern spiegelt sich das in meine Werte in all meinen Handlungen oder in all meinem Umfeld wieder. Es gibt keine Trennung zwischen privat und beruflich, weil es eine Art ist, zu leben oder leben zu wollen. Und ich denke eigentlich auch, dass das sehr wichtig ist, weil jeder auch in seinem Beruf, wenn es vielleicht nicht so eng verknüpft ist, aber trotzdem in seinem Beruf ja einen sehr starken Einfluss haben kann und seine Werte einbringen kann. Und das heißt, das Umfeld wird immer durch das, was man tut, in irgendeiner Weise beeinflusst oder nimmt es wahr. Und insofern, je mehr Menschen vielleicht auch ihre persönlichen Werte und das, was sie zu Hause leben, in ein anderes Umfeld oder in ihr berufliches Umfeld einbringen, desto mehr, glaube ich, können wir als Gesellschaft auch zusammenrücken oder vielleicht gemeinsam dann tatsächlich Umweltschutz oder Klimaschutz erreichen.
Verlieren Sie jeden Mut oder die Zuversicht? Ich meine, jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine sind plötzlich ganz andere Themen da, gell, wo wir vorher ja mit Nachhaltigkeit und so richtig, viele Leute haben neu zugehört und so weiter, aber jetzt kommt dieser Krieg und alles ist wieder auf, ja, wir müssen das auf die Seite stellen, unsere Bemühungen um die Nachhaltigkeit. Zunächst geht es jetzt um so und so und so. Da verliert man doch irgendwann mal, oder auch den Mut oder die Zuversicht?
Nein, Zuversicht verlieren ist für mich keine Option. Ich habe eine Motivation und eine Kraft und auch eine Ruhe in mir oder auch in dieser langen Zeit vielleicht bekommen, dass ich aufgeben geht nicht, wenn wir diesen Planeten wirklich retten wollen und unsere zukünftigen Generationen ein Leben haben sollen auf diesem Planeten, so wie wir es genießen. Mhm. Und insofern, und es gibt auch immer wieder schöne Dinge, die man sehen kann. Es gibt Erfolge, sie sind aus unserer Sicht zu klein, die Schritte zu langsam, also die Schritte zu klein und zu langsam. Und jetzt, wie Sie sagen, natürlich haben wir viele Diskussionen hier intern, dass wir sehen die Diskussionen um die Nuklearenergie wieder erstarken. Wir wissen hier in der Schweiz, wir werden in den nächsten 2 oder 3 Jahren wieder eine Initiative und Referendum haben, die Kernkraftwerke weit länger laufen zu lassen. Aber gleichzeitig kann ich immer in den Wald gehen, ich kann an die Berge gehen, ins Meer gehen und ich weiß genau, wofür ich das tue.
Ja, genau. Ja, genau, Resignation ist keine Option, da haben Sie recht. Wir haben keine Option, das ist so, wir müssen dadurch, ja. Warum Greenpeace, Frau Menz? Es gibt ja viele andere. War es Zufall oder war es eine bewusste Entscheidung damals vor, was weiß ich, 15 Jahren?
Ja, es war schon eine bewusste Entscheidung, zu Greenpeace zu gehen. Und ich war sehr glücklich, dass ich den Job damals da bekommen habe. Es ist 2002, ist jetzt vor 20 Jahren
gewesen. Okay.
Und so schnell geht die Zeit. Und Greenpeace ist die einzige Organisation, die politisch und finanziell unabhängig ist. Das heißt, wir nehmen keine Gelder von staatlicher Finanzierung, keine Gelder von Unternehmen. Jede große Spende, die über 5.000 Euro hinweggeht, die wird geprüft, wo sie herkommt, um keinerlei finanzielle Abhängigkeit zu haben. Wir tauschen uns natürlich mit Unternehmen oder auch mit Parteien aus. Wir arbeiten zusammen, aber es wird nie eine offizielle Kooperation geben, weil wir immer wieder die Möglichkeit haben möchten, den Finger in die Wunde zu legen und keine Abhängigkeit. Das ist für mich ein sehr starkes Argument oder auch einfach eine große Kraft von Greenpeace gewesen und ist es nach wie vor. Und Greenpeace, finde ich, ist einfach sehr kraftvoll, dass der zivile Ungehorsam, das Aufstehen und die Stimme zu erheben, am Ort des Geschehens zu sein, bearing witness zu leisten. Das ist was mich zu Greenpeace gebracht hat. Und ich weiß, dass ich hier genau am richtigen Ort bin.
Das ist gut. Das ist, ja. Haben Sie irgendeine Lieblingsart oder ein Lieblingsprojekt? Sie hatten vorhin gesagt, die Ozeane, klar. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, also da schlägt mein Herz ganz besonders?
Also eine Lieblingsart, ich finde die Makrele ein wunderschönes Tier.
Echt?
Die Makrele ist ja ein, also das verbinde ich natürlich auch mit einem Erlebnis, aber die Makrele ist ja so ein, ist ja ein Fisch, der im Atlantik lebt, also auch in der Nordsee. Und eine sehr schöne Zeichnung an der Seitenlinie hat, also an der Seite so glitzert und dann so schwarze Punkte hat. Und die Makrele ist in Schwärmen unterwegs. Und als ich auf Sylt war, gibt es Zeiten, an denen dann die Makrelenschwärme vorbeiziehen an der Insel. Und dann sind wir mit dem Schlauchboot raus und ganz plötzlich fängt das Wasser an zu vibrieren praktisch und dann zieht sozusagen der Makrelenschwarm unter einem her oder um, wow, das Schlauchboot herum und das, dann springen die hoch und dann kann man mit so einem kleinen Paternoster, so einfach einem Schnur, die man mit ein paar Haken, die man reinhängt ins Wasser und dann geht man an den Strand und grillt die Makrele und es ist dann einfach ein wunderschönes Tier.
Toll, ich hätte alles erwartet. Die Makrele hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, sie kommen, was weiß ich, mit irgendeinem Walfisch oder
ja, dem Manta oder was auch immer.
Oder
das wäre zu klassisch.
Oder irgend sowas, gell? Ah ja, schön, die Makrele. Ja, ich werde das nächste Mal das mir genauer angucken, die Makrele. Ja, wir sind ja jetzt hier Kirche auch, also meine Aufgabe ist ja auch innerhalb der Kirche und deshalb schon auch meine Frage an Sie. Sie hatten es ja schon gesagt, Sie sind ja, ja, ich sage jetzt mal, von Haus aus kirchlich sozialisiert. Das ist man in der Regel im Hinterland oder damals als Sie jung waren zumindest, genau. Inwieweit würden Sie denn sagen, ist Ihr Engagement von dieser christlichen Botschaft beeinflusst worden? Und wo sehen Sie auch eine besondere Aufgabe von Kirche, sich da einzusetzen oder ja, so eine Stimme, die sonst nirgends herkommt? Ne? Wo müsste Kirche vielleicht auch mehr was tun oder sagen?
Ja, also mein Engagement kommt sicherlich aus meiner Sozialisierung und dem Bewusstsein, wir sind nur ein Teil dieser Erde und auch ich bin nur ein Teil der Gesellschaft und es geht um sozusagen das Ganze, wenn wir uns Menschen und Erde auch gemeinsam betrachten, was es zu bewahren gilt, um auch weiter dort zu leben. Und die Abhängigkeit voneinander. Und ich glaube, die, sagen wir mal, der Schutz der biologischen Vielfalt oder der Klimaschutz ist ein Schutz unserer Lebensgrundlagen und Das geht hier um, aus meiner Sicht, sehr stark um die Werte, die wir als Gesellschaft, auf die wir uns als Gesellschaft einigen wollen. Also für uns als Gesellschaft, für unser Wirtschaftssystem, wie wir miteinander leben wollen. Und das, denke ich, da hat die Kirche eine sehr klare Aufgabe. Die Kirche hat Werte und die Kirche ist Teil der Gesellschaft. Sie prägt die Gesellschaft mit und aus meiner Sicht muss sie da eine ganz klare, also ihre politische und gesellschaftliche Verantwortung, die ich ihr zuschreiben würde, auch wahrnehmen. Mhm. Und das finde ich sehr kraftvoll und auch laut, denn die Fakten, wie es um unseren Planeten steht, die sind klar und die, glaube ich, kennt und erkennt auch die Kirche. Und eine deutliche Positionierung der Kirche und Mitgestaltung der gesellschaftlichen Debatte, des gesellschaftlichen Aushandelns, wie wir leben wollen, ist für mich wesentlich.
Ja, genau. Dankeschön. Ja, gut, die EKD ist dran, ein Klimaschutzgesetz aufzusetzen. Und ja, das geht jetzt durch die Gliedkirchen und wird da quasi verhandelt und besprochen und so weiter. Und auch die EKN, also unsere hessische Kirche, ist auch dran, da eben zu gucken, ob inwiefern wir so ein Klimaschutzgesetz und da, ja, es eilt einfach auch. Ne? Also wir haben nicht mehr gar so viel Zeit, um das ganze Ding auch wirklich in den Griff zu bekommen, sage ich mal.
Und ich meine, das eine ist die sagen wir mal, die Rolle innerhalb der Gesellschaft, die Kirche spielt. Und das andere ist natürlich, die Kirche kann auch Vorbild sein. Also die Kirche ist ja eine Organisation, die CO2-Footprint hat, die Papier benutzt. Also das heißt, sagen wir mal, eine Netto-Null-Organisation der Kirche, ein Klimapfad sozusagen, wie die Kirche eigentlich in ihrer Organisation ein Netto-Null-Ziel erreichen möchte. Das wäre wiederum was auch natürlich eine klare Botschaft auch an die Gesellschaft.
Ja, genau. Ja. Ja. Also, ich hatte ja jetzt eigentlich wirklich auch eine Berndeutsch reden, Frau Menn, weil ich habe es irgendwann gelesen, dass ihr seht, dass ihr in der Schweiz seid, euren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sagen, sie sollen ruhig im Dialekt reden. Versteht ihr denn wirklich jeden Schweizer Dialekt?
Naja, jeden natürlich nicht, aber ich habe einen Kollegen, der kommt aus Bern und der spricht richtig breites Berndeutsch.
Ah, sehr gut. Das ist sehr gut.
Und insofern, das waren Sie noch gerade sehr harmlos.
Genau, ja, ja.
Aber nein, also ich verstehe schon ganz gut, wirklich sehr, das merke ich eigentlich immer erst dann, wenn ich Freunde, Besuch habe aus Deutschland und wir gehen abends essen und die sind irgendwie völlig abgehängt, wenn dann die Bedienung kommt oder so und dann merke ich, das habe ich alles ganz easy verstanden und das war, war gut, weil ich die Kollegen, ich gedacht habe, ich muss das irgendwie verstehen, auch im Interview oder mit Politikern und Politiker, es ist trotzdem interessanterweise so, dass ich spreche ja Hochdeutsch und sobald ich Hochdeutsch spreche, fängt das Gegenüber an, auch Hochdeutsch zu sprechen. Das ist so ein, manchmal muss ich dann sagen, du kannst mit mir ruhig Schweizerdeutsch sprechen, aber es ist so ein Flip, der automatisch stattfindet, aber das kennen Sie sicherlich.
Ja, das kenne ich, genau. Ja, vielen Dank, Iris Menn, dass Sie hier meinen Fragen sich gestellt haben. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.